Was macht man als Chefinnovatorin von Mozilla?
Mozilla ist ja ein Open-Source-Unternehmen, das heißt, unser Quellcode ist offen. Wir haben Firefox, was so das bekannteste Mozilla-Projekt ist, immer Open-Source entwickelt. Das heißt, wir haben ganz viel Ehrenamtliche, die auch uns bei der Programmierung unterstützen, die an unseren Produkten mitarbeiten, auch weit über Firefox hinaus. Und was ich mache, ist, die Prozesse zu strukturieren, die es uns erlauben, nicht nur in das eigentliche Coding, also in das, was man klassischerweise unter Open Source Entwicklung versteht, sondern in unsere gesamten Innovationsprozesse viel mehr Externe einzubeziehen. Und zwar sowohl Partnerunternehmen als auch Akademiker, Forscher von Universitäten, als auch viele, viele einzelne Leute aus der weltweiten Mozilla Community. Also eins der Stichworte, das einem dazu am geläufigsten ist, ist zum Beispiel Crowdsourcing. Ich mache setze ganz viele Prozesse auf, die es erlauben, dass sehr, sehr viele schlaue Leute weltweit mit uns Produkte entwickeln können, mit uns Forschung machen können.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du deine Mitarbeiter über die ganze Welt verstreut hast. Viele arbeiten von zu Hause aus. Wie ist denn das, wenn man ein Team leitet, wo man sich nicht gegenseitig jeden Tag vielleicht sieht, sondern wo mancher zu einer Zeit arbeitet, wo man vielleicht selbst schläft?
Ich glaube, mein Team nicht mehr zwei Zimmer weiter den Flur runter zu haben, sondern über tatsächlich alle Welt verteilt zu haben in den unterschiedlichsten Zeitzonen und Arbeitssituationen, war eine der größten Umstellungen von der Art und Weise, wie ich beim Spiegel gearbeitet habe. Das war aber auch genau etwas, was ich lernen wollte, was ich spannend fand. Und es ist schon sehr anders. Also ich habe schon seit vielen Jahren, also ich glaube seit 10 Jahren verbringe ich meinen Tag überwiegend in Meetings, nur dass ich jetzt meist auf einen Computerbildschirm starre, wo dann ein Video mit meinen Teammitgliedern läuft. Ich reise viel mehr als früher. Ich bin bestimmt 5 Monate im Jahr unterwegs, weil ich Partnerunternehmen besuche, weil ich mein Team in Berlin treffe oder in Stockholm oder in Südafrika, weil ich unsere Communities besuche, Vorträge halte. Also ich glaube, beide Seiten müssen Kompromisse machen. Ich fange viel früher an zu arbeiten, als mir das lieb ist an vielen Tagen, weil Europa einfach 9 Stunden voraus ist. Und wenn ich aufstehe, hat mein Team schon ein Teil meines Teams einen kompletten Arbeitstag absolviert.
Wann stehst du auf?
Das hängt davon ab, ob ich einen guten Tag habe und vorher laufen gehe, dann stehe ich um 5.30 Uhr auf. Oder ob ich einen schlechten Tag habe und nicht laufen gehe, dann stehe ich so 6.30 Uhr auf. Aber ich fange oft um 7 oder 7:30 an zu arbeiten, was meine Eltern bis heute königlich amüsiert, weil ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich fand ganz vieles daran ganz toll. Bis auf das frühe Aufstehen, das habe ich immer gehasst. Und ich bin überhaupt kein Frühaufsteher und jetzt bin ich aber notgedrungen zu einem geworden. Also ich fange viel früher an, meine Arbeitszeit dehnt sich viel weiter aus. Ich bin aber gleichzeitig, was ich genieße, auch viel flexibler, auch wenn ich an den meisten Tagen selbst ins Büro gehe und auch ganz gerne im Büro bin. Wenn mir jetzt echt die Decke auf den Kopf fällt, kann ich auch theoretisch mir ein Hausboot mieten. Und 2 Tage habe ich auch schon gemacht. Und dann habe ich 3 Tage von Sausalito aus dem Hausboot gearbeitet, weil ich mal einen Perspektivwechsel brauchte.
Vermisst du denn Deutschland?
Ich bin ja, dazu habe ich überhaupt gar keine Gelegenheit, weil wir gerade Berlin als unseren zentralen europäischen Standort ausbauen und ich 10 oder 12 Mitarbeiter in Berlin habe. Ich bin also im Schnitt alle 6 Wochen oder so in Berlin. Ich habe wirklich keine Gelegenheit, Deutschland zu vermissen. Es gibt bestimmte deutsche Eigenarten, die ich sehr vermisse.
Zum Beispiel?
Ich glaube, es ist hauptsächlich die Kommunikation. Deutsche sind ja international manchmal so ein bisschen verrufen, auch dafür, dass sie so sehr direkt sind, was andere Kulturen manchmal auch als unhöflich aufgreifen oder als unhöflich verstehen. Mir fehlt das manchmal. In Kalifornien, die Kommunikationskultur ist ausgesucht höflich, was ganz toll ist, wenn man essen geht oder Taxi fährt oder einkaufen geht. Also es ist nicht wie in Berlin, wo man quasi darum bitten muss, dass jemand das eigene Geld entgegennimmt. Ich finde das in einem beruflichen Kontext manchmal ein bisschen schwierig, wenn man extrem höflich ist und sich nicht auch mal direkt sagen kann, was Sache ist, wenn man immer zwischen den Zeilen lesen muss. Meine Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, ist nicht die ausgeprägteste. Und ich mag vor allen Dingen so diese manchmal etwas hemdsärmelige, sehr direkte westfälische Art. Die fehlt mir manchmal.
Was ist das Schöne hier in Kalifornien für dich? Wie hast du dich hier akklimatisiert?
Ich finde immer, die erste Stufe der Akklimatisierung ist sehr einfach, weil die Menschen unglaublich freundlich sind, unglaublich offen. Dann kommt dazu, dass die meisten hier ja nicht gebürtige Kalifornier sind, sondern irgendwann mal hier aus anderen Landesteilen oder international zugewandert sind. Also jeder kennt es gut, neu zu sein und lädt zum Essen ein und zum Kaffee. Dann ist das Wetter fantastisch. Das macht es auch sehr viel einfacher, irgendwo anzukommen. Was ich aber wirklich zu schätzen weiß, ist das Entwicklungstempo hier. Wenn man eine Idee hat und es gelingt einem, 2, 3 Leute dafür zu begeistern, dann probieren wir Sachen einfach aus. Da gibt es nicht 6-monatige Debatten und Gremiendiskussionen und nochmal 5 Leute, die ihren Senf dazugeben müssen. Und es gibt hier auch kein, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht. Man denkt hier viel größer, manchmal auch größenwahnsinniger. Die Unterschiede sind nicht immer auf den ersten Blick feststellbar, aber dieses Großdenken, auch mal Projekte angehen, die vielleicht ein bisschen irrsinnig und überambitioniert erscheinen, damit auch die Freiheit verbunden, sich selber neu zu erfinden. Was mich hier am meisten begeistert, ist, dass ich jeden Tag dazu lerne. Ich arbeite mit unglaublich schlauen Leuten zusammen und kriege jeden Tag neue Ideen und neue Konzepte und lerne neue Sachen. Und diese immer noch herrschende Aufbruchsstimmung und dieser Entdeckergeist, der ist, glaube ich, nicht so häufig so in so einer Ansammlung und Ballung zu finden wie hier. Und das hat mich fasziniert und das genieße ich sehr.
Aber wo es so ein hohes Tempo gibt, gibt es sicherlich auch viele Ellbogen. Wie erlebst du das?
Also der Wettbewerb ist schon sehr viel härter als in Deutschland. Das Arbeitstempo ist höher, die Arbeitsanforderungen sind höher. Da ist Mozilla vielleicht auch so ein bisschen so eine Ausnahmerolle. Wir haben gemeinnützige Ziele. Uns geht es um sehr viel mehr als nur darum, den Unternehmenswert zu mehren für irgendwelche Shareholder. Wir haben nicht mal Shareholder. Und ich glaube, das zieht auch eine andere Art Mensch an. Und ich glaube, dass wir insgesamt als Laden, als Unternehmenskultur ein bisschen warmherziger sind und ein bisschen offener. Und es ist nicht so, als gäbe es hier keine Ellenbogen. Ich glaube, die sind aber nicht ganz so spitz wie in anderen Häusern.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich bin noch nie so früh freitags ins Bett gegangen, wie ich das hier mache. Ansonsten, ich habe immer so ein bisschen gespottet über die ganzen Hipster, die hier plötzlich das machen, was schon meine Großeltern gemacht haben, nämlich wandern gehen am Wochenende, und fand das so ein bisschen komisch. Inzwischen gehe ich wandern am Wochenende, weil die Natur hier wirklich atemberaubend schön ist und weil man fährt nur 10 Minuten und man hat die tollsten Naturschutzgebiete und wunderschönen Blick und kann ganz toll wandern gehen, und es ist einfach schön und es ist entspannend und hilft einem beim Runterkommen. Ich habe außerdem das Zweite, was ich gesagt hatte, was ich nie machen würde, war mir so einen großen amerikanischen Gasgrill zuzulegen. Jetzt habe ich einen großen amerikanischen Gasgrill. Das bedeutet, dass ich am Wochenende oft Freunde da habe und jeder wirft Fleisch drauf und wir sitzen lange im Garten und diskutieren über Politik und die Welt. Und
hier im Valley in Kalifornien lebt man besonders gut, bewegt sich auch viel. Kalifornien ist aber nicht der Rest der USA. Wie kommst du mit einer Administration Donald Trump zurecht als Europäerin?
Also das Silicon Valley ist schon, wie man heute so sagt, eine sehr große liberale Filterblase, ist schon sehr, sehr anders als der Rest der USA. Ich war aber im Schüleraustausch ein Jahr in Wichita, Kansas, und zwar durch Zufall, nicht per Design, durch Zufall auf einer baptistischen, sehr konservativen Privatschule. Das heißt, über Facebook habe ich noch sehr viel Kontakt zu Leuten, die so das krassestmögliche Gegenteil sind meiner Silicon Valley-liberalen Filterblase und die auch alle Trump gewählt haben. Und insofern stehe ich da an einem regen, nicht immer ganz einfachen Austausch auch mit ganz anderen Teilen Amerikas. Und erst als ich hier jetzt wieder hingezogen bin, ist mir so richtig klar geworden, dass ich sehr direkt ein Amerika im Mittleren Westen kennengelernt habe, dass die meisten meiner amerikanischen Freunde, die an einer der beiden Küsten groß geworden sind, überhaupt gar nicht kennen.
Wie ist es für dich? Ist das Silicon Valley ein Ort, an dem du immer jetzt bleiben möchtest, oder ist für dich auch vorstellbar, irgendwann mal wieder nach Europa zurückzugehen?
Immer ist so eine Dimension, in der ich generell nicht denke. Ich bin ja nicht so wahnsinnig sesshaft. Es gefällt mir hier extrem gut. Ich bin jetzt fast 2 Jahre hier, möchte in absehbarer Zeit nicht weg. Aber was ich in 5 Jahren oder in 10 Jahren mache, das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe mir ein Haus gekauft in Hamburg vor 8 Jahren, habe gedacht, da gehe ich nie wieder weg. Und jetzt sitzen wir hier in Mountain View. Also ich glaube, Sesshaftigkeit ist nicht meine Kernkompetenz. Und Karriereplanung ist es übrigens auch nicht. Ich habe immer das große Privileg gehabt, dass ich spannende Gelegenheiten gesehen und dann auch wahrgenommen habe. Also kann ich dir das wirklich nicht sagen. Frag mich doch in 5 oder 10 Jahren nochmal.
Living My Dream. Deutsche in Kalifornien.